Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie zuhören hier bei Ihrem Radio Paradiso. Willkommen bei Thorsten Wittke Spezial und ganz herzlich willkommen heiße ich Schauspieler Götz Otto. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich meine, also wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Das ist schon toll, so ein James Bond Schauspieler. Also du warst nicht James Bond, das ist schon klar, aber das ist schon, das beeindruckt mich. Ich meine, hey, ich bin junge James Bond, aber wir kommen darauf später zurück. Du bist heute da, weil du Theater spielst, ja. Eine Komödie am Kuhdamm, die residiert im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf. Es ist nur eine Phase, Hase. Da geht es um altpubertierende Männer, so ab 50. Es geht auch um deinen 50. Geburtstag in der Rolle, darf ich mal so sagen. Woran erinnerst du dich noch an deinem oder von deinem 50. Geburtstag zurück? Der ist jetzt so ein paar Jährchen, nur wenige Jahre, liegt er zurück. Woran erinnerst du dich da noch?
Naja, also ich finde schon mal toll, dass du dich an James Bond erinnerst. Das ist fast genauso lange her.
97 in der Tat.
Ja, sehr, sehr lange her. Also mein 50., den habe ich natürlich, was heißt natürlich, aber ich habe meinen 50. groß gefeiert. Ich bin ein Freund des Feierns, weil ich finde, soziale Kontakte und soziales Umfeld ist Lebensqualität. Und je häufiger ich das um mich habe, desto besser ist es.
Wenn du an deinen 50. denkst, strahlst du dabei. Der Michael in der Rolle, die du spielst, ist es nur eine Phase, Hase, der ist nicht so glücklich, weil er kommt von der Arbeit und soll dann in Altersteilzeit gehen und schiebt da ganz schön den Blues mit einmal. Wie gut kannst und konntest du dich in das Erleben und Verhalten von Michael reinversetzen?
Die Situation, die Misha hat bei uns im Stück, ist eine andere, weil er wird unverhofft, also er wollte sowieso seinen 50. nicht feiern. Solche Leute kenne ich auch und ich war auch nicht auf jedem 50. in meinem Freundeskreis, weil nicht jeder gefeiert hat. Aber Misha will nicht feiern und darüber hinaus denkt sein Chef, er sei schon 5 Jahre älter und würde nicht 50, sondern 55 werden und schickt ihn in Altersteilzeit. Und das ist halt so eine Kombination von Dingen, die der schwer aushält. Wenn es mir so gegangen wäre an meinem 50., hätte ich damit auch Schwierigkeiten gehabt. Aber daraus erwächst sich natürlich dann logischerweise im realen Leben ist es nicht logisch, aber im Boulevardtheater ist es natürlich logisch, eine sehr, sehr schnelle und lustige Geschichte.
Ja, es ist wirklich lustig. Es ist eine tolle Boulevardkomödie. Es geht zack, zack, zack. Die Pointe. Man muss wirklich aufpassen, dass man auch keine verpasst. Sehr viel Situationskomik ist dabei und es geht zurück auf ein Buch, einen Bestseller. Es ist nur eine Phase. Hase. Das ist ja durchaus eine Situation, so Männer ab 50, über 50, die tatsächlich in so eine Phase reinrutschen. Man sagt auch gerne Midlife Crisis, Alterspubertät, so wird das in dem Buch genannt. Und in diesem Stück wird das eben aber sehr humorvoll und humorig umgesetzt. Was sagst du, wie wichtig ist Humor bei so einem Thema und auch vielleicht insgesamt bei schwierigen Themen?
Also zunächst mal muss ich sagen, es geht gar nicht nur um älter werdende Männer, es geht generell ums Älterwerden. Wir thematisieren auch durchaus sowas wie Menopause und Endopause, also hormonelle Veränderungen bei Mann und Frau, die ja durchaus stattfinden. Und bei uns geht's auch um Dinge wie Bedeutungsverlust im Alter, also wenn man plötzlich merkt, man steht nicht mehr so ganz im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Themen. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin ein großer Freund des Atmens. Ich atme wahnsinnig gerne. Atmen hat auch, wenn man das mal übersetzt, was mit Inspiration zu tun. Und wenn man ganz locker ist und ganz sich mit Problemen mit Atmen stellt, dann kommt vielleicht auch mal der Humor zum Zuge, wenn man wieder ausatmet, da kann man gut lachen. Also ich finde, Humor ist sehr, sehr wichtig und auch, wir leben in so einer Zeit des Sofortismus. Alles, man erkennt ein Problem und sofort muss man dem entgegentreten. Und das finde ich einen totalen Quatsch. Und gerade für so eine Thematik, wie die sich ja über einen längeren Zeitraum hinzieht, Entspannung und dazu gehört auch Lachen.
Man sagt ja auch gerne, das Atmen nicht vergessen.
Richtig.
Das ist ja aber eben auch, du hast es am Anfang ja auch angesprochen, es ist ja eben durchaus auch ein ernsthaftes Thema. Und
absolut,
die Themen, ja, die ihr da behandelt, sind ernsthaft, aber ihr setzt sie eben tatsächlich humorig um. Wie viel wusstest du vor dem Theaterskript vom Buch? Ist es nur eine Phase, Hase? Hattest du das mitbekommen, 2018?
Ich habe das mitbekommen, das Buch. Es gibt ja auch einen Film mit Christoph Maria Herbst, wobei die Geschichte des Filmes sich von der Geschichte des Theaterstückes weit entfernt, muss man wirklich sagen. Es ist eine ganz andere Geschichte, aber es basiert halt eben auf dieser Problematik der Alterspubertät. Also wenn Leute erkennen, dass sie älter werden und sich plötzlich merkwürdig verhalten.
Ja, Christoph Maria Herbst und Christiane Paul spielen da und ich muss auch sagen, ich fand, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich finde eure Umsetzung viel, viel besser. Das sage ich jetzt nicht nur
bei
mir.
Vielen Dank, was möchtest du trinken?
Zu Gast bist. Nein, es ist tatsächlich so, ich kannte das Buch nicht, aber ich finde es unterhaltsamer, auch, wie soll ich sagen, würdevoller umgesetzt an dieser Stelle. Götz, was gefällt dir an der Bühnenumsetzung, an der Bühnenfassung jetzt besonders gut? Was gefällt dir an dem Stück, an dem Spirit, an der Atmosphäre dieses Stücks besonders?
Als ich das Stück gelesen habe, habe ich mich an ganz vielen Stellen plötzlich wiedererkannt.
Doch,
natürlich. Ich bin zwar ganz anders als Mischa, trotzdem bin ich irgendwann mal vor meinem 50. aber konsequent umgestiegen aufs Fahrrad und fahre nur noch Fahrrad. Also das, was Mischa zum Exzess macht, mache ich auf einer normalen
Ebene. Deswegen fährst du auch so geschickt auf der Bühne um das Sofa rum.
Ja, ich fahre wirklich viel, viel Fahrrad. Ich benutze in der Stadt kein Auto mehr und ganz selten nur. Das ist das Erste. Also da habe ich mich selber, weil ich habe da auch so eine Leidenschaft und bin da auch ganz ehrgeizig, das Auto nicht zu benutzen. Ich habe eine Getreidemühle zu Hause, die ich mir auch habe ich zum 50. bekommen, weil ich zu Hause Brot backe. Ich bin Bäckersohn und habe im Garten einen Holzbackofen und da habe ich eine Getreidemühle. Also lauter diese Themen, die im Stück plötzlich abgehandelt werden, die habe ich schon erlebt. Und da musste ich sehr, sehr lachen. Und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ist eben, also wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter. Also das trifft Mischa schon hart, völlig verständlich. Aber wir lösen es dann gut auf und lassen dem Zuschauer auch damit zurück, die eigenen Gedanken über seine eigene Alterspubertät zu machen.
Ich glaube auch, also ganz viele, also ich schließe mich da nicht aus, finden sich da wieder. Man findet immer wieder Aspekte, wo man sagt so, ja, also, naja, das, also so nicht. Also ein bisschen schon. Ja, also total. Ist ein bisschen übertrieben, aber so soll's ja auch sein, dass man mit einem genussvollen Abstand das Ganze dann auch genießen kann. Wenn es zu dicht dran wäre, wäre es vielleicht auch dann wieder zu kritisch. Aber ich finde eben auch, wir könnten uns über dieses ganze Thema ja auch Alterspubertät unterhalten. Was ich eben auch ganz spannend finde in dem Stück ist dieses, Mischa wird aufgefordert, ja, dann, wenn du jetzt in die Altersteilzeit gehst, dann mach doch was, dann mach doch Hobbys. Und dann sagt er erstmal, ja, ich habe ja gar keine Hobbys. Und dann in der nächsten Phase merkt man dann, da geht er den Hobbys nach, dann wird er aber auch dafür kritisiert. Also mit einmal macht er ja dann irgendwie Fahrradfahren oder Getreidemühle und dann wird das wieder.
Ich glaube, da geht es in dem Fall um den Exzess.
Ja.
Aber was ich wirklich wichtig finde, ist egal in welcher Lebensphase und je älter man wird, umso wichtiger wird das, sich beschäftigen, Beschäftigung zu suchen, egal ob man Arbeit hat. Ich finde, Arbeit ist so ein Begriff, über den man nochmal neu nachdenken müsste, weil der ich finde Beschäftigung viel wichtiger und für Menschen, die ihre Arbeit verlieren und ihre Bedeutung verlieren und sich da nicht mehr beschäftigen, das ist ganz fatal.
Es ist eben Lebenszeit, ne? Also Lebenszeit, die man ja verbringt und die man so oder so nutzen kann. Und du hast im Programmheft steht ein schönes Lebensmotto, was du hier zum Besten gibst. Das würde ich dir gerne überlassen, das nochmal zu sagen, weil das habe ich so als Lebensmotto selten bisher in dieser Formulierung, eigentlich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber ich finde das super.
Schlimmer als der Irrtum ist der Stillstand.
Also machen, ne? Also
genau, machen. Also einfach. Weil ich kenne das von mir selber, wenn man so ein Problem hat und zögert, weil man über dieses Problem nachdenkt. Und dann denkt man über das Problem nach und denkt darüber nach und dreht es nochmal in die andere Richtung, nochmal dahin. Und das ist nichts anderes als Stillstand. Man bewegt sich nicht und das Problem wird nicht gelöst. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn man in eine Richtung mal losgeht, dann macht man vielleicht Fehler, aber man bewegt sich und man verändert sich und man bleibt wach. Und das finde ich, das, also ich bin gefragt worden nach so einem Motto und dann habe ich mir eben das ausgedacht.
Ausgedacht ist schön. Aber es ist so trefflich und es hat eben auch mit Fehlerkultur zu tun. Weil wie du sagst, man hat auch häufig Angst, Fehler zu machen, aber man muss dann eben auch oder sollte bereit sein, Fehler zu machen. Fehler zu machen ist besser als nichts zu machen und absolut. Einfach stillzustehen. Ne?
Also ich werde häufig gefragt zum Beispiel, was magst du lieber, drehen oder Theater? Und da sage ich immer Theater, weil nicht, weil auf der Bühne zu stehen so viel anders ist als vor der Kamera, sondern weil ich proben kann, weil ich Fehler machen darf und machen soll. Und das ist eine Arbeit, die ich total gerne mag, weil sonst geht's immer darum, zu funktionieren, was richtig zu machen. Und da darf ich gucken, was noch anders geht und was auch falsch ist und warum es falsch ist. Also das sind so Vorgänge, die ich beim Theater sehr genieße.
Ja, wie ist es bei dir gewesen? Du bist bekannter Schauspieler, vor allem würde ich sagen, beim Publikum als Film- und Fernsehschauspieler bekannt, hast aber auch im Theater angefangen. Was hat dich damals in diese Branche gezogen? Eher schon damals das Theater oder eher der Film?
Geschichten. Also ich fand es immer toll, Geschichten zu sehen, Geschichten zu hören, aber auch Geschichten zu erzählen. Mhm. Und wie man das macht und wo man das macht, das musste ich ja erst mal rausfinden. Also ich war kein typischer, ich will auf die Bühne oder ich war nie in der Theater AG oder sonst irgendwas. Okay. Also ich habe nie vorher Theater gespielt. Und
aber was war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich zu der Schauspielschule?
Das war ich war Ruderer und bin dann als Ruderer untauglich tatsächlich, eingestuft worden. Aha, ja, aha. Also zumindest mit 4 zunächst und dann mit 5.
Und also fürs Rudern untauglich eingestuft
nein,
oder für die Bundeswehr?
Für dann? Die Bundeswehr. Ich war Sportinvalide, nennt man das. Also
weil du zu viel gerudert hast.
Ja, aus heutiger Sicht Knie, aber egal. Okay. Und auf jeden Fall habe ich diese 18 Monate, weil ich hatte verweigert, geschenkt bekommen, habe dann ein Buch in die Hand bekommen über Schauspielschulen. Wie ich da hingekommen bin an dieses Buch, weiß ich nicht mehr. Und dann dachte ich mir, diese geschenkten 18 Monate, das ist ja großartig. Die kannst du doch nutzen, um was für dich zu machen. Und diese Schauspielschule, dachte ich mir, ich meine, das klingt doch wie eine Schule fürs Leben. Man lernt zu sprechen, man lernt sich mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen, mit seinen Blockaden, mit seinen wie auch immer. Man lernt Fechten, Reiten, wie auch immer. Und ich dachte mir, perfekt, was Besseres kannst du doch nicht machen mit diesen 18 Monaten. Ja. Völlig blauäugig, also wirklich total komplett idiotischer Ansatz.
Super Ansatz.
Weil natürlich ganz viele Leute mit Leidenschaft und Träumen zu diesen Prüfungen gehen und ich Idiot, also aber es funktionierte auch nicht. Ich bin erstmal hatte auch keine Ahnung von Theaterliteratur. Ich habe dann hier in Berlin gewohnt und bin dann im Wedding in die Stadtbücherei gegangen und habe mir Stücke gesucht und da lange Textpassagen rausgesucht, weil wo sind Monologe? Keine Ahnung.
Ja.
Und dann habe ich Beckett gespielt, also einen 81-jährigen Mann in der Tonne im Endspiel als 18-Jähriger und viele andere Sachen auch. Und dann haben die bei der ersten Prüfung gesagt, was wollen Sie eigentlich? Ich sage, ja, ich will auf so eine Schauspielschule. Und dann haben die mir erstmal Tipps gegeben für die nächste Prüfung und so. Und dann habe ich wirklich viele Prüfungen gemacht und je länger ich diese Prüfung gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass das echt Spaß macht und dass das was für mich wäre. Viele Prüfungen gemacht und irgendwann bin ich dann in München gelandet.
Und wann dann zum Film? Also weil das war dann erstmal ja Theater tatsächlich.
Das war Schauspielschule und während der Schauspielschule habe ich schon mit einem Kollegen zusammen eine Firma gegründet, die sich Ideas Concept Scripts, 3X heißt die, die gibt's immer noch und da haben wir Drehbücher und Konzepte für Film und Fernsehen geschrieben. Unter anderem habe ich einen berühmten ZDF, also berühmt deswegen, weil die ZDF-Weihnachtsmehrteiler sind immer ganz bekannt, so Anna und so. Ja. Und da habe ich Frankie geschrieben mit der Firma zusammen, das war lustig. Und viele andere Sachen auch. Und dann bin ich plötzlich, also auch gefragt worden, ob ich irgendwie drehen wollte. Wenn man auf der Schauspielschule war, kam häufiger auch mal Caster vorbei. Und so ging das dann nebenher alles.
Spannend, ja, ja. Ist total spannend. Und dann mit einmal mit Steven Spielberg.
Ja, das war auch Zufall. Also natürlich war es Zufall.
Schindlers Liste.
Man muss dazu sagen, das ist noch länger als 30 Jahre.
Ja, noch länger als James Bond.
Und 92. Und selbst bei James Bond gab es gerade mal Internet. Bei Schindlers Liste gab es das noch nicht. Ja. Und dementsprechend, vielleicht gab es es, aber es wurde von niemandem benutzt. Und dementsprechend bin ich da auch an das Set gekommen. Also auch die Geschichte ist auch so absurd. Man hat natürlich kein Handy gehabt, wenn man schon kein Internet hatte. Und dann bin ich nach Hause gekommen von der Schauspielschule und da war ein Zettel bei mir auf dem Schreibtisch in der WG, Herr Fleischhacker in Wien anrufen. Ich war vorher in Graz auf der Schauspielschule und war auch häufiger in Wien gewesen, um dort lustige Sachen zu machen und dachte, wahrscheinlich habe ich irgendjemanden in Wien kennengelernt und der heißt mit Nachnamen Fleischhacker, weiß ich nicht, komischer Name, aber hab das erstmal ignoriert.
Ja.
Und dann irgendwann ist mir komm, da rufst du mal an. Dann rufe ich dann da an und dann sagt der Typ, wo haben Sie die Nummer? Ich sag, Sie haben bei mir angerufen.
Sie wollen
nein,
was von
nein, 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 wo haben Sie die Nummer? Ich sag, Sie haben bei mir, nein, ich habe nicht bei angerufen. Doch, haben Sie, nein, um was geht's denn? Steven Spielberg. Ich, was? Ja, es geht um den neuen Film von Steven Spielberg. Ich so, oh Gott, was ist Hilfe? Also, bis heute ist nicht klar geworden, warum der meine Nummer hatte. Wirklich, der Fritz Fleischhacker in Wien ist ein Caster, ein internationaler Caster. Und dann bin ich dann für 2 Wochen nach Krakau gegangen und bin anschließend locker mal ein halbes Jahr auf körpereigenen Drogen gewesen, weil das so wahnsinnig interessant und toll war.
Also das war noch nicht der Durchbruch an der Stelle? Oder
nein,
doch
überhaupt nicht. Das? Aber also, zum Thema Internet, deswegen wollte ich das erwähnen, weil ich bin ans Set gekommen, Steven Spielberg. Ich hatte keine Ahnung, wie der aussieht. Woher soll man das denn wissen?
Ah,
man kann den Mann ja nicht googeln.
Nein.
Also, und in der Regel, natürlich gab es so Publikationen wie Cinema und so weiter und so fort. Ja. Da hätte ich ganz lange irgendwo suchen müssen, weil in der Regel sind nicht die Regisseure da drauf, sondern die Schauspielenden. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich nur erzählen in Bezug auf das Internet.
Ja, das finde ich total spannend. Also wie unbedarft und damit auch erfolgreich das sein kann. Wie war denn die erste Begegnung mit Steven Spielberg?
Ah, die erste Begegnung, die war sehr absurd, weil ich sollte da eigentlich hin und eigentlich nur die Kostümabnahme. Also Schauspieler wird angezogen, ich hatte natürlich die obligate Nazi-Uniform an. Ja. Und die mir nicht besonders gut passte, aber das nur nebenbei.
Ach, zu groß,
und,
ja.
Und dann sind wir halt da eben ans Set gegangen und Spielberg, wo ist der? Keine Ahnung, da war so ein Typ mit langen Haaren, lange weiße Haare. Da dachte ich, boah, der sieht interessant aus. Das ist doch bestimmt Steven Spielberg. Es war der Special Effects Mann. Und Spielberg stellte sich dann als netter, bärtiger, langhaariger Mensch heraus, der gesagt hat, hat mich angeguckt und hat gefragt, can you shoot? Und ich natürlich, ich bin Schauspieler, ich kann alles. Ganz klar, ich habe mal, wie gesagt, ich hatte verweigert. Ich habe noch nie eine Waffe gehabt in der Hand gehabt.
Aber ich kann reiten, fechten, rudern.
Klar kann ich schießen. Und da gab es eine Szene, wo Ralph Fiennes, der den Goethe, Amon Goethe gespielt hat, da ist ein Huhn gestohlen worden und er lässt die Verdächtigen alle in einer Reihe aufstellen und fragt, wer das Huhn gestohlen hat. Und wenn derjenige sich nicht meldet, würde einer nach dem anderen umgebracht werden. Und ich sollte, das war gar nicht im Drehbuch und das war gar nicht klar, ich sollte da hingehen und mit einer Waffe und dann schießt er den ersten über den Haufen. Erstmal sollte ich da die ganze Zeit neben hinterher laufen und Druck aufmachen, tell your commandant who stole the chicken und bla bla bla. Das war schon okay und dann schießt er den ersten über den Haufen. Und jetzt kam meine Aufgabe, ich sollte als Büttel von Amon Goethe dann nochmal hingehen und diesem Körper da unten einen Fangschuss geben. Und ich war total aufgeregt, dachte mir, oh Gott, Hilfe, Scheiße, jetzt, ich wollte eigentlich nur zur Kostümprobe und dann wollte ich auch noch, also ich war völlig überfordert. Spielberg hat das gesehen und hat dann, anstatt zu sagen, beruhig dich, ist doch nur ein Hollywood-Film, hat er gesagt, ich bin, du, mach dir keine Sorgen, ich bin nur auf der Hand. Ich sehe nur die Hand, mach dir keine Sorgen. Ich so, oh, okay, wenn du, weil die Kamera sei nur auf der Hand. Und da dachte ich mir, wenn die Kamera nur auf der Hand ist, die abschießt, naja, das ist ja wurscht. Da war also die Aufregung weg und dann hat er aber gesagt, du, pass aber auf, da unten ist ein Dummy, könnte eine Explosion, also gibt's eine Explosion. Ich möchte nicht, dass du dich verletzt. Also halt dir bitte die Hand vors Gesicht, nicht, dass es in die Augen geht. So, also ich mach das mit der Hand, der Waffe so und schieße da. Und dann gucke ich mir ein paar Tage später die Muster an und ich bin natürlich full frame und diese Hand, diese Geste mit der Hand ist so irgendwie, sieht wahnsinnig professionell aus und ganz cool. Und da hat er mich ordentlich beschissen, aber es hat funktioniert und das war und so habe ich einige Erfahrungen da am Set diesbezüglich gemacht, die ich aus heutiger Sicht anders sehen würde. Damals fand ich es total faszinierend.
Nun, wenn man schon bei Schindlers Liste irgendwie gespielt hat und angefangen hat und mit Steven Spielberg gearbeitet hat und das so ganz am Anfang seiner Karriere, wie schnell kommt da so der Gedanke auf, wow, jetzt gehe ich den ganz großen Schritt, nur noch Hollywood-Produktion und am besten noch umziehen nach Amerika und ich meine, dann kam 97 auch noch James Bond.
Naja, also nach so einer Produktion wie Schindlers Liste, da kam der Gedanke überhaupt nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Ich war da einer von relativ vielen deutschen Darstellern, und es war eine tolle Erfahrung, wie vorhin erwähnt. Ich war da auf körpereigenen Drogen für eine ganz lange Zeit, weil es wirklich sensationell war. Und ich wirklich danach auch dachte, ich will sowas wieder haben. Ja, das war schon klar. So eine Produktion, toll. Aber ich hatte da jetzt bin dann nicht davon ausgegangen, dass das ein Startschuss für eine Karriere internationaler Natur sein könnte. Dazu war die Rolle viel zu klein. Mhm. Und also Kollegen wie zum Beispiel Jochen Nickel, der hat eine riesengroße Szene gehabt in dem Film. Riesengroß, hat irgendwie Schindler durchs Ghetto geführt und so. Und das ist komplett rausgeschnitten. Nur man muss da sehr vorsichtig sein mit Hoffnung und Juhu und jetzt geht's ab. Und nach Bond war das anders. Da war
Bleiben
die Rolle,
wir ruhig mal vor Bond. Ja, noch gut. Nämlich dann so, wie ging das denn los? War das ein normales Casting? Bist du da auch so reingerutscht? Weil
was
Bond würde ich schon
du?
Sagen, Bond ist so dein Durchbruch gewesen.
Absolut, ja. Ich hatte davor noch eine andere kleine Produktion gemacht in München. Eine deutsch-englische Koproduktion, die hieß The Wanderer mit Brian Brown. Das war der Mann aus Gorillas im Nebel und der Partner von Tom Cruise in Cocktail. Und der hatte so eine eigene Serie, die hieß The Wanderer und da habe ich mitspielen dürfen. Und die englische Casting-Agentin war Debbie McWilliams und die hat sich dann an mich erinnert, weil ich hatte da wirklich eine ganz kleine Mini-Rolle, aber es hat gereicht, um mich nach London zum Casting einzuladen.
Und dann war das 1:1. Wie war das für dich, der Anruf? Du bist mit dabei.
Na, mein Anruf, das war lustig, weil da hatte ich gerade das erste Mal ein Mobiltelefon. Haha. Da kann man sich so, also ich kann mich daran erinnern, dass ich so in der Zeit auch war ich ganz stolz, ein Mobiltelefon. Und war mit diesem Mobiltelefon, das würde ich heute nicht mehr machen, im Stadion und habe mir ein Derby zwischen Bayern und 60 angeguckt. Mein Verein ist 60. Und wir haben nicht gewonnen, überraschenderweise. Ja, aber ich habe gewonnen, weil ich habe einen Anruf bekommen von Debbie McWilliams und die hat gesagt, hey, komm doch mal zum Casting nach London. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, mache ich natürlich auf jeden Fall, aber bin auch da nicht davon ausgegangen, dass das klappen würde, weil ich hatte kurz vorher eine Anfrage, die war schon relativ weit, das war Verhoeven, der wollte einen Film mit Schwarzenegger machen, der hieß The Crusader oder The Crusades oder sowas. Und da war ich eigentlich schon festgesetzt, aber dann ist am Freitag, dem 13., die ganze Produktion gecancelt worden. Und dann dachte ich mir, nur weil dich jemand zum Casting einlädt nach London, heißt das nichts. Und deswegen bin ich ja ganz entspannt hingefahren oder hingeflogen. Die haben mir dann, ich weiß gar nicht, gefühlt was First Class, aber wahrscheinlich gibt es das gar nicht nach London. Also auf jeden Fall ein sehr edles Flugticket nach London bezahlt. Dann bin ich von einem livrierten Fahrer, also der hatte Uniform und Hut auf dem Kopf.
In ein britisches Taxi?
Nein, in eine Limousine eingestiegen. Ja, also klar. Das war mein geilstes Casting, krass. Und dann sind wir nach London reingefahren, Piccadilly und ins Büro von Eon Productions. Dann gibt es einen ersten Empfang, da setzt man sich hin, da kriegt man einen Tee. Dann kommt man in den zweiten Empfang, dann wird man dann gefragt, ob man vielleicht auch was anderes trinken will, Whisky oder sowas. Also ich dachte schon, angeschaut, yeah, that's Bond live, aber ich muss wieder hier zum Arbeiten. Dann habe ich den Regisseur getroffen, Roger Spottiswoode, und der bis heute nicht mein größter Freund ist und ich nicht seine, aber egal. Und der,
warum nicht?
Nee, das ist wurscht. Auf jeden Fall guckt er mich so an und sagt, hallo, was hast du denn so gemacht? Und ich so, naja, ich habe bis jetzt, naja gut, schönes Liste kann man nicht wirklich zählen, aber ich habe hauptsächlich Theater gemacht. Mhm. Ja, und so Film, sag ich, oh, gar nicht so wirklich viel. Und was hast du so gemacht? Ich, oh Gott, das wird ja langweilig. Ja, ich habe Theater gespielt. Also so ging dieses ganze Gespräch, war schrecklich. Dachte schon, wird nichts. Und dann hat Debbie McWilliams, eben die Casterin, mich zur Produzentin gebracht. Barbara Broccoli, unwesentlich älter als ich. Also ich damals Ende 20, sie vielleicht Anfang 30, sitzt eine wahnsinnig attraktive Frau mit langen schwarzen Haaren und schwarzen Lederstiefeln hinter einem riesengroßen Schreibtisch und dachte mir, das ist die Produzentin von James Bond. Wahnsinn. So, und ich also völlig geflasht stehe da, kam gerade von einer deutschen Produktion, in der ich einen Bundeswehroffizier gespielt hatte mit ganz, ganz kurzen Haaren, und dann flüsterte also Debbie McWilliams der ins Ohr, hallo, das ist Götz Otto, und dann hielt die das Telefon, beziehungsweise sagte ins Telefon, hold on a second, I have a very good looking German guy here. Und hielt dann das Telefon zu, guckte mich an und sagt, okay, Jeff, 20 seconds to introduce yourself. Also ich hätte 20 Sekunden, um mich jetzt vorzustellen, weil sie ist ja am Telefon. Und dann ist mir eingefallen, I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German, 5 seconds, keep the rest. Also ich bin groß, ich bin deutsch, ich bin glatzköpfig, 5 Sekunden, den Rest kannst du behalten. Und das hat mich zumindest in die nächste Runde gebracht. Das hat mir nicht die Rolle gebracht. Also es wird oft kolportiert, als das wäre das die Entscheidung gewesen. Aber zumindest hat es mich weitergebracht.
Und dann warst du nachher nicht glatzköpfig, sondern blondiert. Mhm. Und inwieweit würdest du sagen, auch deine Physis, wie groß, man kann das nachlesen, aber jetzt mal aus deinem Munde, wie groß bist du wirklich mittlerweile?
Keine Ahnung, irgendwas knapp unter 2 Meter. Ich bin größer als viele andere.
1,98 so, ne? Mhm. 1,99 und so. Inwieweit hat deine Physis dir da auch geholfen? Weil du bist ja super in dieser Rolle. Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan, mhm, und du bist einer der Schergen, der böse Wichter da so die Drecksarbeit erledigt.
Genau, der finale Kampf auf dem Stealthboat. Ja, die Größe natürlich, du, Erscheinung hat immer was mit Schauspielerei zu tun. Wie wirkt jemand? Also gegen seine Wirkung anzuspielen ist ganz schön schwer. Leichter ist es, sie zu benutzen. Mhm. Also okay, natürlich, ja, das hat schon das was, also es limitiert mich natürlich auch, ja. Also ich höre ganz oft, oh, der ist viel zu groß, oh, der ist viel zu groß. Als Stauffenberg gemacht wurde, als Beispiel mit Tom Cruise, durften die deutschen Darsteller nicht über 1,80 sein.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil Tom Cruise trägt Absätze. Der will eigentlich immer, muss immer so ein bisschen größer werden durch die Kostüme. Ja, so als großer Mann, ich kann mir das vorstellen, also gerade nach James Bond, gerade nach so einer physischen Rolle und Bösewicht und so, bist du doch bestimmt erstmal, ich weiß es ja auch durch die Filme, in physischen Filmen, in Actionfilmen eingesetzt worden, gerne als Bösewicht, aber vor allem diese körperlichen Rollen. Hast du, also war das für dich okay, oder hast du dir damals auch schon gewünscht, Mensch, ich würde mal gerne so eine Komödie spielen, wie jetzt in der Komödie, oder ein Drama, sowas ganz Tiefgehendes?
Also zeig mir einen Schauspieler, einen jungen Schauspieler, der nicht sagt, ich möchte so möglichst viel und variantenreich in meinem Leben spielen wie möglich. Natürlich wollte ich nach James Bond nicht schon wieder die 35. fiese Möb-Abteilung spielen. Vor allen Dingen, weil ganz häufig so negative Charaktere nur Funktionsrollen sind. Und darauf hatte ich wirklich keine Lust. Also wenn einfach nur ohne Sinn und Verstand halt irgendjemand die Leute ummackelt oder sowas, das fand ich, macht als Schauspieler auch keinen Spaß. Wenn man, da hat man nichts zu spielen. Ja? Also
einfach nur böse gucken.
Und, also es gibt da keine Fallhöhen und gar nichts. Und mittlerweile bin ich aber, also wie oft ich dieses Bond-Bösewicht höre, das höre ich häufiger als Schauspieler in der Klammer. Mhm. Und da Also mittlerweile habe ich da überhaupt nichts mehr dagegen. Im Gegenteil, es öffnet Türen. Ich wäre, wenn ich nicht Bond-Bösewicht gewesen wäre, vielleicht auch nicht bei dir. Mhm. Und vielleicht auch nicht auf der Komödie am Kudamm, sondern das hat mir wirklich was gebracht, also auch für meine Karriere. Mhm. Und deswegen möchte ich es auch nicht missen.
Das ist ja auch klasse. Ich meine, das sieht man eben auch, dass du dann ja weiter besetzt worden bist und jetzt in so einer Komödienrolle. Und ich gebe da auch ganz ehrlich zu, als ich das sah und las, dachte ich, okay, das ist ja aber ein, wie soll ich sagen, ein angeschlagener Mann, also so, ne, ein Mann in der Krise und so, und Götz Otto, Mann, der strahlende, große Mann, Bösewicht oder nicht, aber schon so eine Heldenfigur, ne, du hast so eine Heldenausstrahlung da, so, und jetzt spielt er da so ein, Anfang 50-Jährigen in der Midlife-Crisis, wie war das jetzt bei der...
Halt, du hast doch nicht gesagt, ob du es mir geglaubt hast.
Ich habe es dir geglaubt. Also spätestens seit diesem hautengen Fahrradanzug dachte ich, ja, das ist schon bedauernswert. Nein, also die Ute Willing, die Regisseurin, wie war das da für dich so? Also dieses, wie ist sie auf dich eingegangen? Also als du das Skript gelesen hast, hätte ja auch sein können, dass du sagst, ach so, ich dachte, ich übernehme hier die Rolle von dem Thorsten Nindel.
Ja, die ist auch schön.
Die ist übrigens auch super.
Die ist hervorragend. Ja. Das ist das ist mit Abstand die lustigste Rolle, weil der sich am weitesten aus dem Fenster lehnt und
das
damit
stimmt.
Am weitesten und am peinlichsten eigentlich ist. Aber mit Ute war das, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe noch nicht so häufig mit Regisseurinnen gearbeitet. Mhm. Also auch am Theater ist es selten, vor der Kamera war es sehr, sehr selten. Jetzt gibt's pro Quote und das verändert sich. Und ich fand es sehr angenehm, eine Regisseurin für dieses Thema zu haben. Mhm. Also weil der Fokus ist da auf die Alterspubertät eines Mannes und jetzt guckt da aber eine Frau drauf. Und das war ein gutes ergänzendes Element. Weil wenn wir jetzt nur irgendwie Männergeschichten erzählt hätten, das wäre zu langweilig.
Es gibt eine tolle Situation in der Vorstellung, in der ich war.
Ja.
Da gibt es die Situation, wo der Thorsten Nindel, der spielt, ich muss mal eben gucken, den Klaus, wo er so sagt, so Gedankenversungen, ach, wie war das schön, als wir noch den Frauen hinterherpfeifen konnten und sie antatschen konnten und so. Und es hat ihnen sogar gefallen. Und im Publikum gab es von einer Seite mit einmal einen Applaus.
Mhm. Ein Mann, ich gehe davon aus, dass es ein Mann war.
Ich gehe auch davon aus, dass es ein Mann gewesen ist und alle so, aber dann wirklich so geklatscht und dann kommt ja direkt die Retourkutsche, ich glaube von deiner Frau in der Rolle von Christiane, die so sagt so, und das machst du auch nie wieder, weil...
Nein, sie sagt einfach, das war, ja, für dich war das vielleicht schön, aber für uns ist es überhaupt nicht schön. Meinst du, es macht Spaß, als Sexualobjekt missbraucht zu werden und so, und das ist übrigens nicht im Stück drin.
Und da und es brandete Applaus auf und ich dachte auch so, yes. Aber und da dachte ich, Moment, und danke, dass du das für mich beantwortest. Ich dachte, Moment, ist das wirklich im Stück drin? Ist das im Buch? Kommt das da wirklich vor, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe? Ich hätte geglaubt, das nicht und dachte, aha, da kommt die Regisseurin zum Vorschein,
ja,
oder?
Ja, das war auch, also ich meine, Klaus macht sich da auch mit diesem Spruch ganz offensichtlich, ja, sehr, sehr, sehr angreifbar und diminuiert sich damit natürlich selber und man hätte es so stehen lassen können. Aber
fühlt sich's komisch
ja,
an.
Ja, absolut. Also ich meine, mindestens einer hat geklatscht. Ja, eben. Also das passiert doch häufiger, dass wenn Klaus dann sagt, heute hast du wegen, nur weil du den Frauen hinterher pfeifst, gleich eine MeToo-Klage an der Backe. Da fühlen sich ganz erstaunlicherweise viele Männer abgeholt und es war Ute und es war uns allen auch wichtig, das zu relativieren und in die Realität zu holen.
Fand ich gut, also finde ich gut. Mhm. Und damit ist es für mich auch ein sehr modernes Stück und eben nicht so eins, was nur so billige oder gar nicht so billige Karlauer jetzt irgendwie abfeiert.
Aber keine Sorge, haben wir auch.
Ja, also es ist unterhaltsam, man geht mit einem Lächeln raus und sagt sich, ja, genau, so sind eben auch nur alle anderen und ich zum Glück nicht. Nun haben wir schon darüber gesprochen, dass du auch viel Fahrrad fährst. Mhm. Aber ich habe mitbekommen, du hast ein Feuerwehrauto. Und da mache ich mal nachfragen. Also wenn ich höre, du hast ein Feuerwehrauto, denke ich so, ja, naja, klar. Irgendwie jeder Junge hat ein Feuerwehrauto. Das schiebt er über den Teppichboden oder so. Also wirklich ein Feuerwehrauto? Also ein richtig großes?
Naja, so ganz so groß ist es.
Also kein Leiterwagen?
Naja, also es hatte eine Leiter oben drauf. Der Reihe nach.
Ja.
Ich war immer schon ein Freund des alten Autos. Also ich hatte immer Oldtimer und alte Autos, hat mir immer mehr getaugt. Jetzt, wie gesagt, nur noch Fahrrad, aber alte Autos. Und ich hatte meinen schönen Peugeot verkauft und hatte mir überlegt, ich will ein neues Auto haben, das aber Mehrwert hat und auch einen Familienwert, weil dieses alte Auto, sonst bin ich da immer alleine mit unterwegs und vielleicht noch mit meiner Frau. Aber ich dachte mir, hey, wenn wir ein altes Feuerwehrauto umbauen als Camper dann und das als Familie machen, dann haben wir gemeinsam die Feuerwehr ausgebaut, also da was Gemeinsames und können danach noch gemeinsam wegfahren und die Kinder haben auch noch ein Festivalmobil und dann können die damit auch Festivals fahren. Das war der Gedanke und ich habe gesagt, da habe ich dieses Auto gekauft, mitten in der Pandemie, das war auch sehr schräg und dann habe ich zur Familie gesagt, Familie, ich habe jetzt dieses Auto gekauft, wir machen jetzt dieses Projekt gemeinsam und wenn ihr nicht mitmacht, dann verkaufe ich die Karre wieder. Schnitt. Das eine Kind hat Abitur, das andere Kind hat da und dann wie auch immer. Ich habe es auf gut Deutsch alleine gemacht
dann doch
und habe es aber
nicht verkauft.
Dann war ich hatte dieses Fahrzeug, dann war ich vor 2 Jahren auf der Berlinale, kam zurück und dachte, ich will was eigenermächtigen. Also ich will mich selbst ermächtigen in meinem Beruf mit dem, was ich mache. Und es geht mir gar nicht darum, zwingend Geld zu verdienen, sondern etwas zu tun, was mir was bedeutet. Und da habe ich überlegt und ich bin immer schon gewesen, ein sehr, sehr großer Freund Europas, hatte auch einen gemeinsamen Podcast mit einer Journalistin aus Wien zusammen, Nana Walzer, da ging es um Europe Now beziehungsweise Europa direkt und da haben wir zum Beispiel auch die größte Online-Demo gemacht nach dem Kriegsbeginn oder nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und solche Sachen, also Europa war und ist mir total wichtig. Und weil ich auch selber von dem europäischen Kulturraum sehr profitiert habe. Ich habe viel international arbeiten dürfen. Das war super easy. Und meine Eltern leben in Frankreich oder lebten in Frankreich. Ich bin ein begeisterter Fan des europäischen Friedensprojektes. So, und jetzt habe ich gedacht, mach doch was über Europa. Nur was ist denn Europa? Ja, also wie kann man das definieren? Da geht es mir nicht um die EU, sondern wirklich um Europa und das, auf das sich die meisten Leute da einigen können als Definition, ist der gemeinsame europäische Kulturraum.
Ah, okay.
So, aber was ist denn dieser gemeinsame? Was macht den denn aus? Den muss man
auch definieren. So, ne?
Ja, den muss man definieren, dachte ich auch. Und dann bin ich losgefahren und habe zunächst wollte ich Podcasts machen und dann habe ich aber ganz viele Kameras mitgenommen. Und bin dann alleine zuerst mal nach Aachen gefahren, weil Aachen, dachte ich mir, ist ein guter Punkt, um anzufangen. Da steht der Dom, das älteste sakrale Gebäude nördlich der Alpen. Natürlich Karl der Große, Pater Europae und so weiter. Hab dann den Dombaumeister da interviewt und den Vorsitzenden des Karlspreises und bin dann weiter und hab danach Leute getroffen, mit denen ich schon gearbeitet habe, aber oder auch wildfremde Leute auf der Straße und spreche mit ihnen über Europa und das gemeinsame Friedens- und Gesellschaftsprojekt. Und eine Sache muss ich noch sagen, weil du gesagt hast, ja, das muss man definieren. Das dachte ich am Anfang auch. Und das ist so lustig, weil es ist so deutsch. Man kann das nicht definieren. Ich dachte auch, ich gehe jetzt los und definiere den gemeinsamen europäischen Kultur. Wie soll das gehen? Kultur ist ständig im Wandel, zum großen Glück, ja, und hat keinen Anfang und kein Ende. Aber das muss ich auch erst mal kapieren. Ich bin wirklich deutsch losgefahren.
Und das ist aber wirklich das, was ja auch dann der Erkenntnisgewinn ist, ne? Das rauszufinden, dass es eben dieser Kulturraum, ein beweglicher Raum ist, kann ich mir vorstellen. Einer, der sich immer wieder verändert und der auch Europa irgendwie ja eins und doch ja auch ganz unterschiedlich ist.
Und ganz offensichtlich so unterschiedlich ist, dass der Deutsche denkt, er könnte das definieren. Und der Spanier denkt, wozu? Mhm. Also, dass wir auch durchaus sehr unterschiedlich sind in Europa und dass wir die Gemeinschaft der Vielfalt sind. Und das alles zu featuren und darüber nachzudenken, das wollte ich mit diesem Format. Und man kann das mittlerweile, also ich wollte... Ich bin
also es
ehrlich,
klingt nach einem Dokumentarfilm, ja, oder nach einer Dokumentarserie.
Ich wollte damit eine Dokumentarserie machen, die ich auch mehreren Sendern angeboten habe. Mhm. Aus diversen Gründen wollten die das nicht machen. Und jetzt kann man sich das Ganze auf YouTube angucken. Ah. Da gibt es einen eigenen Kanal, der heißt A Go Europe 2025.
A Go?
Ja, wie meine Initialen, Go Europe.
Go Europe, okay.
Ja, genau. Und da gibt's die ersten 7 Folgen und dann kommen jetzt noch mehr. Mach das alles alleine, ja. Also ist auch immer eine Frage der Finanzierung und der Zeit. Mhm. Und der Energie, weil das kostet wahnsinnig viel Kraft und sehr, sehr anstrengend. Aber eigentlich müsste man immer so reisen. Ja,
also ja, toll. Also ich kann das gut nachvollziehen, weil es ist ja auch schade, man macht so eine tolle Reise, erlebt auch ganz viel, was du da ja erlebt hast und erlebt hättest. Und dieses Gefühl, das nicht mit anderen zu teilen, das ist ja total schade. Also weil man ja selbst dann weiß, entgeht ja vielen etwas. Und ich bin mir sicher, dass das viele auch wirklich interessiert. Also deswegen gerne mal raufgehen auf die Seite www.go.
Die Adresse ist komplizierter. Erstmal YouTube und dann Go Europe 2025, Götz Otto.
Okay. Wenn jetzt also Europa schon abgereist ist und ich könnte mir vorstellen, du bist ja auch immer noch mal wieder und weiter unterwegs. Ich meine, wenn man so ein tolles Auto hat, dann will man das ja auch nutzen und mit dem fahren. Jetzt bist du aber eben bis zum 31. Mai auf jeden Fall wunderbar für uns gebunden in dem wunderbaren Stück. Aber wie geht's danach für dich weiter?
Danach, oh mein Gott, ich bin wirklich seit 3. oder 4. Januar unterwegs. Drei Theaterstücke gemacht, das ist jetzt sozusagen das dritte und war in Hamburg vorher und auch auf Tournee und jetzt hier in Berlin und ich freue mich so auf zu Hause.
Du lebst in München mit der Familie.
Ich wohne bei München, genau, und ich freue mich sehr darauf. Also es fühlt sich dann wahrscheinlich fast schon an wie Urlaub, wieder nach Hause zurückzukehren.
Wie lange schafft denn Götz Otto Urlaub zu machen? Sind es also 2 Wochen oder 6 Wochen oder 3 Monate oder wann zieht es sich wieder mit dem Feuerwehrauto raus?
Da muss man Urlaub definieren, glaube ich. Also
das ist sehr deutsch, das zu definieren.
Danke schön. nein, um die Frage zu beantworten, weil, also meine Frau will, also die möchte schon ans Meer. Die ist meeraffin. Ich finde Meer lustig, super, kann ich schwimmen, finde ich großartig. Aber irgendwann hat sich das erschöpft, weil ich bin kein Strandlieger.
Ah, okay.
Ich kann das überhaupt nicht. Ich finde das ganz
kann
schrecklich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich muss was machen. Ja. Und deswegen gehe ich solidarisch mit meiner Frau, mache ich ihren Urlaub in der Hoffnung, dass sie auch meine Urlaube mitmacht oder mich mal unterwegs besucht. Das tut sie dann auch. Also es ist so ein Geben und Nehmen, aber ich mache am liebsten Urlaub zu Hause tatsächlich, weil ich bin beruflich eigentlich immer unterwegs.
Frage zum Team. Also das, glaube ich, ist bei einer Komödie, bilde ich mir ein zumindest, mag auch Quatsch sein, aber ich glaube, in einer Komödie, die man spielt, in einem Komödienstück, nochmal wichtiger als vielleicht in einem Drama, dass man sich gut versteht. Damit auch dieses Lustige irgendwie rüberkommt. Ich habe das Gefühl in dem Stück, ihr seid ein tolles Team. Also das harmoniert. Du wirst jetzt bestimmt nicht sagen, nee, eigentlich.
Aber wir hassen uns wie die Pest, dieser Arschgeigen.
Ja.
Nein, natürlich nicht.
Ich sehe mich auch alle als Bösewicht nur. wie ist das? Es sind tolle Kollegen, ja. Katja Stuth, Thorsten Nindel schon angesprochen, Nicola Ransom, Louis Held. Also ein tolles Ensemble. Wie ist es mit denen zu spielen?
Das macht großen, großen Spaß und Thorsten kenne ich wirklich schon sehr lange. Mit Thorsten habe ich mal die Spielzeit der Eröffnung, ich glaube 1993, am Bayerischen Staatsschauspiel gespielt. Ah, das weiß ich noch, sehr lustig. Ja. Da haben wir auf die Decke geguckt, die war gerade neu angemalert und dann haben wir gesagt zum Publikum, guckt euch mal die Decke an, mitten in einem Shakespeare. Und dann muss das Ganze... aber
das verbindet.
Das verbindet auf jeden Fall. Und Thorsten kenne ich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Und die anderen, das ist sehr angenehm und Ist mir aber auch wichtig. Ja? Also wenn du so viel Zeit miteinander verbringst und solche Sachen miteinander machst, dann ja, natürlich gibt's Konstellationen, die passen überhaupt nicht zusammen. Ja, aber ich finde es, die meisten Menschen können schon eine gemeinsame Schnittmenge finden. Und wir haben eine sehr große gemeinsame Schnittmenge und fühlen uns sehr wohl miteinander, wissen aber auch, wo wir uns in Ruhe lassen müssen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Wie ist es bei dir? Actionheld, Film, Fernsehen, die Unterschiede für dich da? Theater, zum Theater hast du schon gesagt. Wie ist es aber jetzt so, eben Komödie zu spielen oder Drama? Hm. Hast du da eine Vorliebe oder sagst du auch, nee, am liebsten alles ganz vielfältig mal durch?
Ach, Vorliebe, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied bei ganz vielen Sachen, die du auf der Bühne spielst oder die ich in letzter Zeit gespielt habe. Das war immer mit so einer gewissen Katharsis verbunden. Richard der Dritte, mein Gott, da metzelst du die Welt und musst da durch deine eigene Metzelwut, dann habe ich irgendwie King's Speech gespielt. Es war auch total anstrengend und man musste da durch diese So, jetzt spiele ich eine Komödie und ich weiß von Anfang an, es macht mir Spaß. Ich bin auf der Bühne und ich muss nicht leiden und ich muss niemanden umbringen und ich muss nicht böse und gemein sein, sondern nur einfach manchmal doof und manchmal idiotisch. Aber das macht richtig Spaß. Also auch macht mir Spaß.
Und dieser Spaß kommt rüber, mit großer Leichtigkeit spielst du diese Rolle, packst die Zimmerpflanze und haust sie auf den Boden. Das ist auch eine sehr schöne Szene. Also es lohnt sich, das Stück unbedingt anzuschauen. Sie werden einen sehr unterhaltsamen, kurzweiligen Abend haben. Das hatte ich auch gedacht. Ich hatte das Gefühl so, wow, die Zeit ist so schnell rumgegangen. Mhm. Also auch immer ein sehr gutes Zeichen. Götz Otto spielt noch mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Komödie am Kudamm im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf bis zum 31. Mai. Klicken Sie gerne mal rauf auf www.komödie-berlin.de. Sichern Sie sich Ihre Tickets und haben Sie einen wunderbaren Abend. Götz, ich danke dir.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Gute Heimfahrt mit dem Fahrrad.
Ja, danke. Licht nicht vergessen.